Ja, ihr Lieben, ich grüße euch wieder, auch die, die vielleicht heute neu dazugekommen sind. Gestern haben wir uns ja mit den alttestamentlichen Gesetzen beschäftigt und wir haben natürlich auch gestern schon gesehen, dass wir als Gemeinde, als Gläubige der Gemeinde nicht mehr unter Gesetz sind. Und jetzt, heute werden wir sozusagen den Sprung ins Neue Testament machen und uns anschauen, wie denn Gesetz und Evangelium zusammenhängen oder wo vielleicht auch für uns das Thema Gesetzlichkeit relevant ist. Und wenn ihr diese Gegensätze so hört, ja, da könnte man wieder ein kleines Brainstorming machen und überlegen, was man wohl damit so verbindet. Und wenn ihr Gesetzlichkeit hört oder manche, die Gesetzlichkeit hören, die denken dann erstmal, ach, das hat ja nur damit zu tun, dass man jüdische Vorschriften hält. Manche verbinden das Thema auch damit, mit der Beschneidung, dass das nur damit zu tun hat oder sagen, also eigentlich mit der richtigen Lehrmeinung ist ja Gesetzlichkeit überhaupt kein Problem. Beim Evangelium, wenn wir das hören, dann könnten wir versucht sein zu denken, dass das eigentlich etwas ist, was nur für Glaubensanfänger ist, dass das Evangelium für uns natürlich irgendwie so eine elementare Grundlage ist, aber eigentlich haben wir das ja kapiert, das haben wir doch irgendwie intus und mit der richtigen Lehrmeinung, ich meine, wenn jetzt einer Werkgerechtigkeit predigen würde, ja, dann wäre das relevant, aber ich nehme mal an, das macht ihr hier nicht, dann ist das doch mit der richtigen Lehrmeinung eigentlich auch nicht mehr so relevant, außer man macht jetzt irgendwie eine Evangelisation. Und trotzdem sind diese beiden Begriffe ja für uns so relevant, dass sie in vielen neutestamentlichen Briefen auch in dieser Kombination vorkommen, Gesetz und Evangelium. Und es gibt einen Brief im Neuen Testament, wo das ganz prominent vorkommt und aus diesem Brief möchte ich heute mal zwei Passagen mit uns lesen und ich habe hier mal so ein Wordle gemacht von diesem Brief. Also je größer ein Wort ist, desto häufiger kommt das vor in den Briefen. Hier seht ihr sozusagen den ganzen Brief und ihr seht natürlich, Gesetz kommt da sehr häufig vor und auch Evangelium spielt da eine wichtige Rolle. Und jetzt wäre natürlich die Frage wieder an euch, ja, welcher Brief ist denn das bloß, den ich hier angemalt habe? Und bevor ihr antwortet, muss ich euch dazu sagen, also die in Bautzen, die haben 5 Versuche gebraucht. Aber die in Bertelsdorf nur einen. Und ihr habt ja nun gestern auch 300 Punkte gesammelt, auch wie die in Bautzen und Bertelsdorf. Und jetzt würde sich sozusagen entscheiden, welche Gemeinde hier sozusagen gewinnt. Ja, die in Neugersdorf, ich glaube, da sind heute auch welche da. Tut mir leid, also für euch ist es zu spät zum Punktesammeln. Ihr könnt da leider nicht mehr mitmachen. Also jetzt darfst du deine Lösung präsentieren. Ja, das hast du goldrichtig erkannt. Und woher hast du das erkannt? Ja, ja. Na, hast du das wirklich anhand der Begriffe geraten, ja?
Ja, weil ich das weiß, dass im Galaterbrief viel vom Gesetz
geht. Ja, sehr gut. Also gut, dann kann ich jetzt verkünden, dass der Gesamtsieg an euch geht, weil die in Bertelsdorf, die haben es nur rausgekriegt, weil natürlich hier Galater steht, ja, was ich vorher nicht bedacht habe. Aber dass ihr das beim ersten Mal rauskriegt, nur anhand der Begriffe, also spitzenmäßig, das ist natürlich der Galaterbrief, ja? Ach so, ja, dann muss ich das jetzt revidieren, ja? Also für das Protokoll der Aufnahme, dass der Gesamtsieg jetzt geteilt wird zwischen Bertelsdorf und Großschönau. Ja, also sehr gut, das ist natürlich der Galaterbrief und im Galaterbrief in Galatien in der Gemeinde, da war eben genau das Problem, dass das Thema Gesetz da falsch verstanden wurde und man könnte erstmal denken, ja, die haben ja auch viel mit Beschneidung zu tun gehabt in der Gemeinde in Galatien und könnte denken, dass das jüdische Gesetz da das Problem war und sich fragen, ja, was hat das heute mit uns zu tun? Aber wenn man genauer hinguckt, dann merkt man, dass das Problem nicht das jüdische Gesetz ist, sondern eigentlich Gesetzlichkeit das Problem war. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wo bitte soll der Unterschied sein zwischen Gesetz und Gesetzlichkeit? Das werde ich jetzt mal versuchen, anhand einer Definition zu klären. Und ich habe mal eine Definition versucht zu geben über Gesetzlichkeit. Ich habe mal eine Definition gehört, die sagte, Gesetzlichkeit ist, wenn man versucht, jüdische Vorschriften zu halten, um das Heil zu erlangen. Und nach der Definition ist das natürlich überhaupt kein Problem mehr für uns, weil erstens, ich glaube, ihr habt keine jüdischen Vorschriften, also dass ihr die Beschneidung nicht praktiziert, das habe ich gestern ja schon geklärt. Ob ihr Juden wart, das habt ihr nicht so ganz rausrücken wollen. Also vielleicht ist da doch noch was im Busch bei euch, ich weiß es nicht. Aber ich nehme mal an, ihr seid ja, ihr versucht nicht, euch die Rettung zu verdienen. Deswegen wäre das eigentlich kein Problem. Aber ich denke, diese Definition von Gesetzlichkeit, die ist gar nicht so glücklich und stimmt auch gar nicht so genau. Und ich habe eine andere gefunden, die lautet so, die habe ich ein bisschen abgekürzt, aber die fand ich sehr gut, die passt auch zu dem, was im Galaterbrief das Problem war. Die sagt nämlich, Gesetzlichkeit ist der Versuch, Gottes Anerkennung in der Errettung, aber auch im geistlichen Wachstum durch das Einhalten geschriebener oder ungeschriebener Gesetze zu erlangen, zu steigern oder zu erhalten. Das heißt, Gesetzlichkeit hätte das Ziel, Gottes Anerkennung zu bekommen. Und das kann auch im geistlichen Wachstum der Fall sein, dass ich mit der Errettung gar kein Problem habe, aber im geistlichen Wachstum versuche, Gottes Anerkennung zu bekommen, indem ich entweder geschriebene Gesetze halte oder sogar Gesetze, die es überhaupt nicht gibt, die ich mir selber vielleicht ausgedacht habe oder selber empfinde oder die andere aufgestellt haben. Und durch das Einhalten dieser Gesetze eben versuche, Gottes Anerkennung entweder zu bekommen oder zu denken, ich brauche mehr davon, ich will einfach noch besser dastehen bei Gott, oder vielleicht auch denke, wenn ich was Bestimmtes nicht mache, dann verliere ich das wieder, dann denkt Gott vielleicht schlecht von mir oder dann falle ich in seiner Gunst und ich muss irgendwas tun, um diese Anerkennung zu erhalten. Und da merken wir, dass das natürlich was mit uns zu tun hat, denn das ist natürlich eine Gefahr, in der wir alle vielleicht sogar täglich stehen. Und noch markanter vielleicht, Gesetzlichkeit ist danach gar keine einzelne Tat, sondern eine Haltung. Denn ob ich Gott versuche, Anerkennung abzutrotzen, ja, das kann ich nicht an einer Tat so leicht erkennen. Das erkenne ich nur in meinem eigenen Herzen. Wir hatten gestern ja schon diese Sache mit der Herzenseinstellung und haben gesehen, dass Gesetzlichkeit oder sagen wir es mal so, wenn das Gesetz in eine falsche Herzenshaltung trifft, dass dann ein Problem entsteht. Erinnert euch, dass wir gesagt haben, das Gesetz will auch im Alten Testament immer von einer Haltung des Glaubens gehalten werden. Und so können wir das hier auch sehen. Nehmen wir mal an, wir haben irgendeine Regel oder eine Anforderung. Das kann jetzt ein alttestamentliches Gesetz sein, das kann sogar eine neutestamentliche Aufforderung sein, wie zum Beispiel, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Irgendwas, dann kann diese Anforderung entweder auf eine Herzenseinstellung bei mir treffen, die abhängig ist von Christus, Paulus nennt das in dem Brief ja Wandel im Geist, oder auf eine Herzenseinstellung treffen, in der ich versuche, mit eigener Kraft was zu tun, was Paulus Fleisch nennt. Und je nachdem, auf welche Herzenseinstellung die jetzt trifft, entscheidet sich, ob das Gesetzlichkeit ist oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, den Vers, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, mit eigener Kraft zu erfüllen, dann denke ich vielleicht, oh, ich muss ja jeden Morgen meine stille Zeit machen, und zwar eine bestimmte Anzahl von Minuten, damit Gott weiter zufrieden mit mir ist. Und dann würde das Gesetzlichkeit werden, obwohl ich die gleiche Anweisung auch mit einer Herzenseinstellung der Abhängigkeit von Christus tun könnte. Und wir merken, das ist gar nicht so einfach, wenn es um Herzenshaltungen geht. Da können wir schwer über den Bruder oder viel schwerer über den Bruder rechnen und sagen, du bist ja gesetzlich oder nicht. Aber wir können bei uns selber oft ziemlich gut entscheiden, sind wir gesetzlich oder nicht. Und ich will jetzt mal zwei Passagen nehmen aus dem Galaterbrief, wo man diese Problematik sieht und auch so ein bisschen deutlicher erkennen kann, wo genau das Problem anfängt und aufhört und auch, wie man Gesetzlichkeit entgehen kann. Und dazu könnt ihr mal den Galaterbrief aufschlagen. In Kapitel 2, ich lese da den Vers 12, aber vorher sage ich mal kurz, wie die Situation war in Galater 2. Also Situation ist einfach folgende, wir sind jetzt die Gemeinde in Antiochien. Und die Gemeinde in Antiochien, die hatte eben Leute, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen und aus dem heidnischen Hintergrund, so wie ich das bei euch auch vermute, weil ihr habt ja nicht so klar rausgerückt jetzt, was ihr seid. Also nehmen wir mal an, die rechte Hälfte hier, ihr wärt die Judenchristen. Ja? Ihr seid also aus dem jüdischen Glauben zum Glauben an Christus gekommen und ihr seid die Heidenchristen, ja, ihr seid mehr. Das war in Antiochien auch so. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie lebt ihr als Gemeinde zusammen? Und ihr merkt schon, es gibt da gewisse Trennungen. Ja, zwischen euch ist ein Gang, so ungefähr 1,20 Meter Platz, wo man einfach sich nicht ganz so dicht auf die Pelle rückt. Man kommt ja aus unterschiedlichen Hintergründen. Aber trotzdem ist die Gemeinde in Antiochien eine sehr gute Gemeinde, die eine sehr herzliche Gemeinschaft untereinander hat. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn ihr Judenchristen, ihr seid ja vom jüdischen Hintergrund gewöhnt, dass ihr nicht mit Heiden esst. Normalerweise geht ihr auch nicht in die Häuser von den Heiden rein, dann verunreinigt man sich ja. Und das haben manche Juden durchaus auch noch als Gläubige praktiziert. Das ist auch gar nicht verboten. Ja? Aber das ist natürlich ein gewisses Problem, weil die Heiden, die sind natürlich durch ihren Umgang auf dem Fischmarkt und was die sonst alles so treiben, sind die natürlich unrein in den Augen von Juden. Und deswegen ist die Frage, können denn die überhaupt zusammen das Abendmahl feiern? Oder habt ihr manchmal Gemeindemittagessen? Habt ihr sowas? Ja, also jetzt nehmen wir an, ihr habt am nächsten Sonntag wieder Gemeindemittagessen. Ja, wie macht ihr das dann, ja? Esst ihr dann alle zusammen und was esst ihr überhaupt? Aber ihr seid ja die Gemeinde in Antiochien, bei euch ist das kein Problem. Ihr habt die Sache ganz gut gelöst. Ihr sagt, wir sind alle gläubige Christen, wir sind eins in Christus. Wir essen zusammen an einem Tisch. Niemand verunreinigt sich hier von den Juden, wenn er mit den Heiden isst und so weiter. Also kein Gang sozusagen beim Gemeindemittagessen, alles eine herzliche Gemeinschaft. So weit, so gut. Jetzt kommt aber das Problem. Am Sonntag, wo ihr Gemeindemittagessen geplant habt, kommt eine Gesandtschaft aus Jerusalem. Und diese Gesandtschaft, die macht ordentlich Druck, denn sie bekommt selbst Druck. Und zwar von Zeloten in Jerusalem, die da sind. Und diese Zeloten sagen, liebe Freunde im Judentum, wir müssen uns einer Reinigung unterziehen. Und zwar müssen wir strenger zu unserem Glauben stehen. Alle Juden aufgepasst, niemand verunreinigt sich mehr durch Heiden. Und wer das doch tut, naja, dazu hat man ja diesen Dolch. Ja, das waren ja diese Zeloten, diese Dolchmänner. Die haben in der Zeit durchaus mal Leute getötet, die ihnen nicht jüdisch genug waren. Also großes Problem für euch auf meiner rechten Seite. Was macht ihr denn jetzt? Jetzt kommen die von Jerusalem und üben diesen Druck aus in eurem gemeinsamen Gemeindemittagessen. Und der Petrus ist auch dabei. Und plötzlich kriegt Petrus Muffensausen. Denn er denkt, wenn wir das jetzt weitermachen wie bisher, ja alle an einem Tisch, dann gehen die zurück nach Jerusalem und petzen und sagen, in Antiochien große Unordnung, ganz große Unreinheit unter den Juden, schickt da mal ein paar Dolchmänner hin. Also am nächsten Sonntag werden die Tische einfach getrennt. Plötzlich gehen alle Judenchristen in die eine Ecke des Raumes und essen an ihrem eigenen Tisch. Und die Heidenchristen, die wundern sich, aber plötzlich ist ihr Tisch, sind sie nur noch unter sich, ja? Das lesen wir in Vers 12. Jetzt lese ich Galater 2, Vers 12. Denn bevor einige von Jakobus kamen, das sind die aus Jerusalem, hatte er, nämlich Petrus, mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Was ist das Problem an der Stelle? Jetzt haben wir eben zwei Tische. Man könnte denken, ist doch weise gelöst die ganze Situation. Lass doch die Leute aus Jerusalem wieder abziehen und dann ist wieder alles in Ordnung. Das hat vermutlich der Petrus gedacht. Aber der Paulus hat das anders gesehen. Paulus sieht nämlich, dass wir hier an der Stelle bei einem ganz normalen Gemeindemittagessen ein Problem mit dem Evangelium und mit Gesetzlichkeit haben. Was war das Problem? Das Problem ist einfach folgendes. Indem der Petrus sich zurückgezogen hat, hat er zwei Klassen aufgemacht unter den Gläubigen. Denn die auf der rechten Seite, die sind natürlich reiner in Augen von den Besuchern. Und die denken auch selber, okay, wir können nicht mit den anderen essen, sonst verunreinigen wir uns ja. Das heißt, die auf der rechten Seite, die fühlen sich einfach als Gläubige erster Klasse und die Heiden werden zu Gläubigen zweiter Klasse gemacht. Sie sind plötzlich nicht mehr gleichwertig. Und plötzlich gibt es in der Gemeinde heilige und nicht ganz so heilige Christen. Ja, und die sind natürlich schon gleich in der Errettung, ja? Also wir würden denken, lieber Petrus, was du gemacht hast, ist eindeutig falsch. Aber Vorsicht, bedenken wir mal, was Petrus wirklich gemacht hat. Wir denken, lieber Petrus, was du da machst, das ist eine falsche Sicht vom Evangelium und das würde uns nicht passieren, denn wir haben die richtige Ansicht vom Evangelium. Wir wissen, dass kein Mensch reiner ist als der andere und vor Gott gerettet wird. Jeder Mensch, Jude oder Heide. Das Problem ist nur, genau das hat Petrus immer noch gedacht. Wir denken, ja, also das Problem, das kann bei uns gar nicht aufkommen, denn wir erinnern uns ja jeden Sonntag an das Evangelium, wir feiern zusammen das Abendmahl, wir wissen, dass wir alle errettet sind. Das Problem ist, das hat Petrus auch gemacht. Petrus ist nicht davon abgerückt. Wir denken, ja, Moment mal, also das Problem mit dem Evangelium kann hier schon mal gar kein Problem sein, denn wir verkündigen ja das Evangelium nach draußen. Wir sagen doch ganz klar, wie man gerettet werden kann. Wir sagen auch, wir predigen auch kein Gesetz. Wir predigen niemals Gesetz für einen Heidenchristen. Aber das Problem ist, das hat Petrus auch nicht gemacht. Merkt ihr, der Petrus hat eigentlich genau das Gleiche wie mir gemacht. Der hatte kein lehrmäßiges Problem, sondern er war in der Gefahr, andere zur Gesetzlichkeit zu treiben, indem er sozusagen den Heiden gesagt hat, liebe Heiden, Christen hier auf der Seite, wenn ihr an unserem Tisch sitzen wollt, dann müsst ihr bestimmte Zusatzbestimmungen erfüllen. Die betreffen nicht eure Rettung, aber so ganz so heilig wie die andere Seite seid ihr eben nicht. Und er hat damit durch sein Verhalten andere zu einer Gesetzlichkeit getrieben, obwohl er eine lehrmäßig richtige Ansicht hatte vom Evangelium. Petrus hat nicht Werkgerechtigkeit gepredigt. Er hat nicht Gesetz gepredigt. Das Problem war kein Problem in der Sichtweise, also in der lehrmäßigen Sichtweise, sondern in der praktischen Sichtweise des Evangeliums. Und Petrus hat übrigens auch nichts Falsches gesagt, sondern er hat alleine durch sein Verhalten, indem er zwei Tischgemeinschaften aufgemacht hat, einen Zwang auf andere gelegt. Kennt ihr das Problem? Ich kenne das Problem. Wir hatten früher bei uns in der Jugend zwei Gruppen, die Heiligen und die Liberalen. Die Liberalen, die haben natürlich nur wir Heiligen so genannt. Die haben sich natürlich nicht selbst so bezeichnet. Aber wir haben gedacht, ja, wir haben hier ganz eindeutig zwei Klassen von Gläubigen. Ja? Die Besseren und die nicht ganz so Guten. Ja, die waren natürlich alle gläubig, schon klar. Aber die einen, wir waren natürlich doch Heiliger. Und das haben wir natürlich den anderen auch gezeigt. Also wenn dann zum Beispiel gemeinsames Zeltlager war mit der Juden, mit der Jugend, also nicht mit Juden, also aber mit der Jugend, dann haben wir uns natürlich morgens um 6 den Wecker gestellt und sind ganz früh aufgestanden und dann vielleicht nochmal so an das Zelt vom anderen drangekommen, der dann noch laut geschnarcht hat und haben dann irgendwo uns ganz offensichtlich hingesetzt und stille Zeit gemacht. Und dann kam natürlich um 9:15 der Liberale aus seinem Zelt gekrochen, ganz verschlafen, kommt zum Frühstück, ja, 15 Minuten vorm Frühstück und dann guckt man den so an und sagt, ach guten Morgen, du bist ja auch schon wach. Hast du im Zelt stille Zeit gemacht, aber wieso bist du so verschlafen? Ach, du machst gar keine stille Zeit. Naja, ist ja nicht so schlimm. Und dann haben wir das raushängen lassen. Oder wenn wir in der Stadt waren zum Beispiel, haben wir Flyer verteilt und dann kommt es natürlich mal vor, dass du jemand anders triffst aus der Gemeinde. Ja? Jemand, von dem du denkst, die sind ja nicht ganz so heilig. Ja, und dann tippst du den von hinten an und sagst, ach ja, kann ich Ihnen auch ein Flyer? Ach, du bist es ja. Ja, wir verteilen hier gerade Flyer und was machst du? Ach, du gehst shoppen. Ach, ist ja interessant. Ja, willst du uns helfen? Wir haben hier noch so 10.000 Flyer, die müssen ja alle noch unters Volk. Willst du mit? Ach, du willst lieber shoppen? Nee, ist ja okay, kannst du ja machen, kein Problem. Wir reißen das ja schon alleine, gell? Dann noch schönen Tag, gell? Wir verteilen noch so 3-4 Stündchen. Was meinten ihr, wie der andere sich jetzt fühlt? Ganz genau. Das ist es, ja? Aber der andere, der war ja schon Christ. Wie ist er jetzt weiter einkaufen gegangen? Hat er sich gefreut oder nicht? Natürlich nicht, ja? Ich habe allein durch mein Verhalten einen Zwang auf ihn gelegt. Der andere, der ist weitergegangen, hat gedacht, also ich darf jetzt niemals einfach einkaufen gehen. Mann, bin ich fleischlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einkaufen wart. Das ist eigentlich nicht so toll, gell? Aber so denkt er dann. Einkaufen ist ja nichts Schlimmes. Aber der hat gedacht, eigentlich muss ich jetzt erstmal 100 Flyer verteilen, dass ich vor Gott wieder in Ordnung bin und dann einkaufen gehen darf. Versteht ihr? Nur durch das Verhalten. Und das war das Problem, was in Antiochien bestand. Alleine durch das Verhalten wurden plötzlich zwei Klassen von Gläubigen getrennt. Und das, sagt Paulus, ist ein Problem mit dem Evangelium. Warum ist das so? Was hat Petrus dazu getrieben, das zu tun? Ein Motiv sehen wir hier. Hier steht, dass er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Aber Paulus legt noch einen anderen Grund frei. Er spricht nämlich in Vers 16 ein Thema an, was mit dieser Situation beim Gemeindemittagessen scheinbar überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist das Thema der Rechtfertigung. Habt ihr schon mal beim Gemeindemittagessen das Thema Rechtfertigung diskutiert? Paulus bringt dieses Thema plötzlich auf und er sagt, er spricht dann zu Petrus vor allen, Vers 15, wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Und jetzt nennt er öfter diesen Begriff. Das ist doch komisch, dass Paulus sagt, hier beim Gemeindemittagessen haben wir ein Problem mit Rechtfertigung. Und alle würden sagen, nein, niemals, wir wissen doch, was Rechtfertigung ist. Und Paulus sagt, nein, hier ist das Problem. Und er meint mit Rechtfertigung die volle Anerkennung, die wir vor Gott haben. Also das Motiv, was hier da war, war, dass Petrus selber Druck bekommen hat von anderen, von solchen, die eben diese Zeloten waren, dass er sich vor Menschen gefürchtet hat, dass er plötzlich etwas verkündet hat, was mit der Anerkennung von Gott zu tun hat, selbst wenn er das gar nicht wollte. Er wollte das bestimmt nicht, aber er hat es durch sein Verhalten getan. Und die einen plötzlich heiliger dastehen als die anderen. Und ich glaube, das sind Motive, die wir kennen, dass wir uns vor Menschen fürchten und etwas tun, dass wir vielleicht selber empfinden, oh, wenn ich das nicht mache, wie stehe ich vor dem anderen da? Oder ist dann Gott zufrieden mit mir? Und Paulus stellt dem jetzt das Evangelium gegenüber und sagt, hier in der Gemeinde unter Gläubigen, die alle die lehrmäßig richtige Ansicht haben, aber ein praktisches Problem haben, müssen wir über Rechtfertigung, müssen wir über das Evangelium reden. Wir als Gläubige. Und das tut er dann. Und das beginnt mit Vers 16. Jetzt lese ich den Vers nochmal vor, den ganzen Vers 16. Ich lese ihn euch einfach nochmal vor. Also da steht, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ist euch an dem Satz was aufgefallen? Nur mal so vom Stil. Also wenn ihr so schreibt, also wenn du so schreibst in der Schule, das darfst du auf keinen Fall machen, gell? Weil dann kriegst du an den Rand gestrichen WDH, das heißt Wiederholung. Ja, wenn man sich wiederholt im gleichen Satz mehrmals, streicht der Lehrer einfach aus. Wenn man sagt, die Sachen, die wichtigen Sachen nur einmal schreiben in der Schule, ja, im Deutschunterricht. Also Deutsch magst du ja eh nicht. Ich lese den Satz jetzt nochmal. Und jetzt machen wir mal eine kleine Zählung. Ja? Der Egmont, du kannst mal zählen, wie oft du rechtfertigen oder gerechtfertigt liest. Du kannst mal Christus zählen. Jonathan, du kannst mal Glauben zählen. Und dann haben wir noch Gesetzeswerke für dich. Ja? Ich lese den Vers, ihr zählt einfach nur, wie oft das vorkommt. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Was ergibt eure Zählung? Was hast du rausbekommen? Dreimal Glauben hast du? Dreimal gerechtfertigt, ja? Was hast du gezählt? Dreimal Christus, dreimal Glauben, merkt er, wie der Paulus den Punkt reinhämmern will. Der verwendet alles dreimal, der will den Punkt wirklich ins Gedächtnis bei uns kriegen und beim Petrus und bei allen, die zuhören. Die Botschaft ist, liebe Leute, Rechtfertigung, das ist die volle Anerkennung von Gott, die kommt nur durch Glauben und nicht, indem wir irgendwelche Sachen tun, von denen wir meinen, wir müssten die tun. Das ist der Punkt, den Paulus reinhämmern will. Und er sagt das zu Gläubigen, weil eben auch wir oft dieses Problem haben können. Und dann redet er weiter, dann redet er von, dass wir alle Sünder waren, hier ist mal Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ja, früher, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus sagt hier, wir waren Sünder, aber so kamen wir doch zum Kreuz. Jeder Sünder wird am Kreuz gerechtfertigt, oder nicht? Und so waren wir auch. Wir sind mit Christus gekreuzigt und plötzlich meinen wir, das wieder aufbauen zu müssen, unsere Identität als Sünder, als ob wir plötzlich so bessere Sünder sein wollen, ja? Nicht mehr so die üblichen, sondern plötzlich denken wir, ja klar, wir sind schon böse, aber ich bin ja zumindest ein Sünder der Gold-Class und der andere ist ja nur ein Sünder der Silver-Class oder so. Ich bin ja eigentlich ein bisschen besser. Klar, wir sind alle schlecht, aber ich bin besser. Und dann sagt Paulus, das passt nicht. Ja? Guck mal, wir sind doch alle Sünder. Wir sind alle zum Kreuz gekommen und haben uns erkannt, dass wir nichts bringen können vor Gott. Und plötzlich meinen wir, dass wir das wieder aufbessern wollen. Haben wir nicht damit, dass wir sagen, wir sind mit Christus gekreuzigt, einen radikalen Schlussstrich gezogen und gesagt, Herr Jesus, bei mir ist nichts zu holen für dich. Und trotzdem meinen wir, das wieder aufbauen zu wollen und Paulus sagt, da ist doch der Fehler. Obwohl Petrus das lehrmäßig genauso gesehen hat, hat er es in der Praxis anders gewichtet. Und das ist genau das Problem, was ich von mir selber viel zu oft kenne. Paulus sagt dann weiter, wir sind dem Gesetz gestorben und sagt, schaut mal, wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz, ja? Wir sind unter keiner Vorschrift mehr. Und wenn man das hört, dann könnte man auch denken, ja, Moment mal, also wenn das so sein sollte, ja, wenn es also keine heiligen und unheiligen Gläubigen gibt, ja, die sind sozusagen alle gleich gerechtfertigt, dann kommt es also überhaupt nicht darauf an, was wir tun oder wie? Ist es dann gleichbedeutend, ob ich jetzt Flyer verteilen gehe oder nicht? Oder ob ich mein Leben zu einer einzigen Shoppingtour mache, ja, wenn es keine Anforderungen an mich gibt? Ist das dann so? Paulus würde das nicht so sagen, sondern er sagt ja weiter, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Paulus, der sagt, wir leben nicht mehr unter dem jüdischen Gesetz, aber wir leben auch nicht unter irgendeiner Regel, die uns vor Gott besser macht. Wir werden gleich sehen, dass er das Gesetz durchaus sehr allgemein versteht, sondern er sagt, wir leben jetzt im Glauben, nämlich, später sagt er, im Geist, in einer völligen Abhängigkeit zu Gott. Das ist doch das, was unser Leben jetzt ausmacht. Dass wir sagen, das Kreuz, das ist doch der Mittelpunkt meines Lebens, immer noch. Da habe ich mich als Sünder gelassen und so betrachte ich mich auch heute noch. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich eben in völliger Abhängigkeit von Gott. Und deswegen werde ich natürlich nicht mein ganzes Leben zu einer Shoppingtour machen. Warum denn? Denn das wäre genau das Gleiche, mich als Sünder wieder aufzurichten. Aber ich versuche eben auch nicht, mich selber besser zu machen. Was heißt das praktisch? Wenn ich jetzt so einer bin, der in der Stadt angesprochen wird, ich bekomme auf die Schulter getippt, während ein anderer Flyer verteilt, ja? Dabei will ich nur mal einfach einen Samstag einkaufen, weil ich mal wieder was Neues brauche. Und dann drehe ich mich rum und dann gehe ich weg mit dem Gefühl, zu wissen, ich muss jetzt erstmal 100 Flyer verteilen, bevor ich mir, was weiß ich, was kaufen darf. Was mache ich? Was macht das anders? Es macht anders, dass ich weiß, ich brauche mich jetzt, oder sagen wir es mal so, ich könnte sagen, ich brauche mich nicht schlecht fühlen, aber ich würde mal sagen, ich fühle mich doch sowieso schlecht, weil ich Sünder bin. Das ist doch nur wahr. Es ist doch nur wahr, dass ich nichts vor Gott bringen kann. Aber deswegen ist doch gerade Christus für mich gestorben. Deswegen habe ich doch mein Leben aufgegeben. Und deswegen ist es doch gerade nötig, dass er mich geliebt hat. Und deswegen kann ich auch sicher sein, dass ich die volle Anerkennung vor Gott habe, egal, ob ich jetzt Flyer verteile oder shoppe. Das heißt natürlich nicht, dass ich nur shoppen will mein ganzes Leben lang, denn ich lebe jetzt in Abhängigkeit von Gott. Aber natürlich muss ich jetzt nicht jeden Moment mir etwas verdienen. Und dann kann ich sagen, ich kann das entspannt zurücklassen. Denn Gott sagt nicht, du musst das und das tun, damit ich heute mit dir zufrieden bin. Sondern ich lebe, weil er etwas getan hat. Und weil hier steht, dass er mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Überlegt mal, wie viele Beispiele ihr kennt, wo das so formuliert wird. Meistens heißt es, dass er uns geliebt hat oder sich für die Welt oder für die Gemeinde hingegeben hat. Aber an ganz wenigen Stellen, und hier ist eine davon, sagt Paulus, er hat es für mich getan. Und das kann jeder von uns sagen, er hat es für mich getan. Und wenn es sonst niemand gäbe, hätte er es für dich getan, weil er dich geliebt hat. Und wenn ich das weiß, dann prallt dieser Druck ab. Das ist das, woran Paulus erinnert und sagt, wir sind doch alle eine Einheit. Wir sind alle schon vollkommen gerecht vor Gott. Wir schauen uns mal einen zweiten Testfall an. Und hier sehen wir, dass Paulus das noch erweitert sogar, dieses Thema Gesetz, was ich gerade schon angekündigt habe. Und schauen uns mal in Galater 4 noch ein paar Verse an. Blättern wir mal zu Galater 4. Da lese ich mal den Vers 3. Also Paulus hat vorher erklärt, dass die Juden unter dem Gesetz waren, unter einem Zuchtmeister, und dass das der Vormund war. Und jetzt nimmt er darauf Bezug und sagt, so waren auch wir, als wir unmündig waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Ja, der Zuchtmeister, das war so derjenige, der damals das Kind zur Schule begleitet. Ja, also stellt euch vor, der Max geht zur Schule, ja, er muss jetzt zu Fuß laufen, weiß nicht, wie du sonst zur Schule gehst, aber jetzt kriegst du einen an die Seite gestellt, der die ganze Zeit dabei ist, ist aber kein richtiger Lehrer, der ist viel schlimmer, der jetzt da kommt. Der steht nämlich die ganze Zeit neben dir, und wenn du dann so links am Gartenzaun was Interessantes siehst, dann zerrt er dich so zurück und sagt, nein, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Und wenn du dich dann mit einem Freund unterhalten willst und der dir kurz auf was auf dem Handy zeigen will, dann sagt er, nein, da haben wir jetzt keine Zeit, wir kommen zu spät. Dann treibt er dich die ganze Zeit an. Und auf dem Rückweg ganz genauso, ja, du kannst nirgendwo mal gucken, was dich interessiert, sind die ganze Zeit, wir müssen jetzt nach Hause, gib gleich Mittagessen, nein, nicht hier, mach das nicht, nein, steck's Handy wieder weg, nein, komm jetzt schneller, jetzt endlich in die Schule und so weiter. Und er ist die ganze Zeit auf dem Weg zur Schule und wieder zurück, immer so ein Aufpasser. Wie fändst du den? Wäre er so cool oder nicht so cool? Nicht so cool, gell? Und so haben die den früher auch gefunden, das Gesetz, ja? Das Gesetz war nicht so gut, wenn es auf eine Herzenseinstellung trifft, die von Unglauben geprägt ist, dann wirkt es wie ein Aufpasser, der die ganze Zeit sagt, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und Paulus sagt, so waren wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Das Problem hier ist, dass sie Unmündige waren, und hier sehen wir jetzt eine andere Schattierung, auf die werden wir gleich noch zurückkommen, dass man sich nicht wie Petrus andere dem Gesetz unterwirft, sondern sich selber, und das führt zu einem Problem oder einem Gefühl der Unmündigkeit, diese Versklavung. Also jedenfalls sagt er erstmal nur, das war früher ja so. Okay, jetzt sagt er aber auch, wir waren Unmündige, und damit bezieht er jetzt plötzlich auch die Heiden ein. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wir warten ab, Paulus kommt noch darauf zurück. Jetzt sagt er erstmal Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Stellt euch vor, ihr seid Sklaven, ihr seid Unmündige. Ihr seid in einem Haus, wo ihr die ganze Zeit einen Herrn habt, der sagt, mach das, mach das, mach das, 16 Stunden am Tag arbeiten, dann kurz hingelegt und sofort geht's wieder weiter. Die ganze gleiche Mühle jeden Tag. Und plötzlich seid ihr auf dem Marktplatz unterwegs und jemand sagt zu eurem Herrn, weißt du was, deinen Sklaven will ich kaufen, also euch, ihr sollt losgekauft werden. Und dann blättert er eine riesige Summe hin und kauft euch frei. Das ist das, was hier passiert, ja? Christus kam und hat uns losgekauft, die wir unter dem Gesetz waren. Und dann kommen wir in einen neuen Haushalt, sieht alles wunderschön aus, kein harter Herr mehr, und wir denken, jetzt müssen wir hier auch arbeiten. Aber unser neuer Herr sagt, nein, du musst bei mir nicht arbeiten. Und wir denken, krass, das ist ja aber ein ziemlich tolles Leben. Und dann sagt er sogar, ich habe dich freigekauft. Und dann fragen wir, was? Dürfen wir gehen? Und er sagt, ja, das kannst du theoretisch machen, aber weißt du was? Ich wollte dich gerade als Sohn adoptieren, wenn du bleibst. Was? Und dann setzt er eine Urkunde auf und adoptiert uns als Sohn. Und dann fragen wir ganz erstaunt, das kann doch nicht sein, weil normalerweise ist doch der Sohn auch Erbe. Und der Herr sagt, ja, auch das bist du. Und dann, das sagt Paulus hier, das sagt der Vers 7, Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist, was Paulus dem entgegensetzt. Er sagt, wir sind jetzt Söhne, nicht Knechte. Wir sind Erben geworden. Und merkt er, dass das ein ganz anderes Gefühl ist. Manchmal gibt es in der Gemeinde auch die Situation, dass wir als Unmündige uns behandeln oder andere behandeln oder behandelt werden. Das so rüberkommt, als könnten wir ja sowieso nichts machen. Als bist du ja sowieso nichts, weil du bist ja ganz unten sozusagen in der Hierarchie, ja. Du bist ja unmündig, du brauchst von anderen, die müssen dir immer sagen, wo es lang geht und so weiter. Aber Paulus sagt, wir sind doch Söhne. Wir sind nicht Knechte, wir sind sogar Erben geworden. Wir haben eine riesige Stellung bekommen. Was ist denn eigentlich das Erbe? Der Paulus, der sagt mal im Römerbrief, dass er Abraham seiner Nachkommenschaft verheißen hat, Erben der Welt zu sein. Das ist das Erbe. Das Erbe umfasst alles. Und wir denken, Moment mal, also wenn wir Erben sind, wenn wir Söhne sind, wie Christus, das darf doch nicht etwa heißen, dass wir wie Christus über die Welt herrschen werden? Doch, sagt Paulus, das werdet ihr. Das heißt doch nicht etwa, dass wir mit Christus, der sitzt doch auf dem Thron, wir werden doch nicht etwa auf einem Thron? Doch, sagt Paulus, ihr sitzt mit in der Himmelswelt. Das heißt doch nicht etwa, dass die ganze zukünftige Welt für immer uns gehört? Doch, sagt Paulus, das genau passiert. Das ist das Erbe. Und merken wir, wenn wir die Perspektive haben, dann wird doch alles plötzlich klein. Dann ist es doch jetzt egal, ob ich in der Stadt jetzt meine Flyer verteilen zu müssen oder nicht, wenn ich weiß, dass ich Sohn bin. Vielleicht kann ich es dann gar nicht abwarten, selber Flyer zu verteilen. Ich weiß es nicht. Aber merkt ihr, dass es eine völlig andere Perspektive ist, die Paulus ihnen gibt. Und er sagt, ihr lebt jetzt so, dass ihr aber Vater sagt und aus einer ganz engen Beziehung zu Gott lebt. Und dieser Sklave, der freigekauft ist, der wir jetzt sind, der wird natürlich nicht weglaufen, sondern er wird zu seinem neuen Herrn Vater sagen dürfen und plötzlich eine ganz andere Art entwickeln zu leben, aus einer Beziehung heraus. Wo ist jetzt das eigentlich Komische in der Situation? Das eigentlich Komische an der Situation ist, dass die Galater wieder in ihren alten Zustand zurückgekehrt sind. Lesen wir mal Vers 9. Oder Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Das eigentlich Komische ist, dass die Galater sich wieder zurückwenden. Und jetzt fragt ihr natürlich, Moment mal, wie wenden die sich denn wieder zurück? Die waren doch im Götzendienst verstrickt und jetzt wollen sie doch das jüdische Gesetz halten. Ist das nicht ein Riesenunterschied? Und Paulus sagt, nee, das ist gar kein Unterschied. Das ist genau das Gleiche, wenn man das aus einer Haltung tun will, die Anerkennung vor Gott bekommen will. Er sagt, ihr wendet euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück. Und er formuliert es so, dass das das Gleiche ist. Ja, ihr beobachtet Tage und Zeiten. Ja, vorher haben die natürlich irgendwelche heidnischen Feste gefeiert und jetzt sagt er, jetzt wollt ihr halt jüdische Feste feiern. Ja, und? Vorher haben die halt irgendwelche heidnischen Rituale versucht, um Gottes Anerkennung zu bekommen. Jetzt sagt er, jetzt versucht euch halt beschneiden zu lassen, um Gottes Anerkennung zu bekommen. Aber das ist genau das Gleiche. Nicht, dass das jüdische Gesetz das Gleiche wäre wie Götzendienst, aber wenn man es aus der Haltung tut, Anerkennung zu bekommen, dann ist es das Gleiche, nämlich in Äußerlichkeiten und Regeln zurückzukehren. Und er nennt das Prinzipien der Welt. Was sind diese Prinzipien der Welt? Die Prinzipien der Welt, die werden damals auf zwei Arten verstanden. Erstens, also diese Elemente der Welt, ja, das ist sozusagen das Wort hier. Die Elemente der Welt, da versteht man erstens drunter, das sind die Äußerlichkeiten der Welt, nach denen man sich plötzlich richtet. Dass plötzlich darauf ankommt, was ich esse, was ich nicht esse, was ich anfasse, was ich nicht anfasse. Und wir denken, ja gut, damit haben wir doch kein Problem. Haben wir, glaube ich, manchmal doch. Als ich hierher gefahren bin, habe ich natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich, ich habe drei Hemden eingepackt und eins davon, das ist das, was ich anhabe, ist mir natürlich erst dann aufgefallen, ist natürlich auf dem Foto drauf, was ich dem Andreas Buchholz geschickt habe hier. Ich habe natürlich geguckt, ob das bei euch aushängt, habe natürlich gedacht, nein, hängt nicht aus, zum Glück. Denn wenn das jetzt hier hinge, das Foto, ja, und ich stände jetzt in demselben Hemd hier vor euch, dann würden natürlich alle Frauen bei euch denken, Mensch, hat der Junge nur ein Hemd im Schrank? Das kann doch gar nicht sein. Und da ich das natürlich wusste, habe ich meinen Fehler bemerkt. Aber merkte, ich habe mich um Äußerlichkeiten gedreht. Vielleicht kennt ihr das gleiche Problem auch. Gemeindemittagessen, typische Situation. Ja, habt ihr ja nächsten Sonntag dann, nehmen wir mal an. Und dann, wenn sowas bei uns ist, dann fragt meine Frau vorher, der bäckt die was natürlich am Samstag heran, Salat oder macht einen Kuchen oder was. Und dann fragt die mich, du, wie sieht denn das aus, was ich da gemacht habe? Und ich sage, sieht natürlich toll aus, ich freue mich schon, daraus wird bestimmt gut schmecken. Und sie sagt, ja, aber das hat ja nur 20 Minuten gedauert. Ja, das sieht man dem doch gar nicht an. Ja, aber wenn ich es dann dahin stelle, dann sehen doch die anderen Frauen das. Merkt ihr? Aber andersrum ist auch nicht gut, weil die Situation, wenn meine Frau dann 3 Stunden in der Küche steht und da sich die Mühe gibt und was Tolles macht, ja, dann fragt sie auch, ja, wie sieht es aus? Und ich denke, es sieht toll aus. Ja, aber du hast doch 3 Stunden in der Küche gestanden, ja, da hast du dir doch richtig viel Mühe gemacht. Ja, aber das sieht man doch gar nicht. Das sieht ja aus, als hätte es nur 20 Minuten gedauert. Merkt ihr, wir drehen uns dann um Äußerlichkeiten. Was denken die anderen? Oder dann bringst du deinen Salat mit beim Gemeindemittagessen, ja, und dann von deinem Salat ist ja noch fast alles da und der Salat daneben ist ja komplett leer und zwar schon nach 10 Minuten gewesen. Ja, da hast du den schlechteren Salat gemacht, oder? Ja, was ist denn, wenn die andere, die guckt dich dann ganz abfällig an, denkt, ja, meinen Salat haben sie gegessen, ja, mein Kuchen ist leer, aber deiner nicht. Das sagt man natürlich nicht so. Oder man denkt, oh, ich gucke der bloß nicht in die Augen, mein Kuchen ist mal wieder voll übrig geblieben. Aber das sind Äußerlichkeiten, merkt ihr? Merkt ihr, dass es uns aber ganz automatisch in den Kopf reingeht? Die gleichen Äußerlichkeiten, an denen wir uns messen, auch in der Gemeinde. Oder andere Sachen, ich weiß nicht, es war ja mal eine Zeit lang so unter Christen, da fuhr man ganz tolle Autos. Bei uns in der Gemeinde ist es gerade eher so gegensätzlich, also wenn man jetzt mit so einem dicken Benz da auf den Hof kommen würde, würden ja alle denken, oh, ist der ungeistlich, was der für vieles Geld in sein Auto steckt. Viel geistlicher, als wenn man so mit einer Klapperkarre da ankommt auf der Gemeinde. Aber ist doch genau das Gleiche. Das sind Äußerlichkeiten. Und plötzlich fallen wir in die gleichen Sachen zurück. Wir kehren zurück in Äußerlichkeiten, wie das bei den Galatern auch war. Oder dieser Ausdruck Prinzipien, Elemente der Welt, der hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich die Prinzipien, nach denen unsere Welt funktioniert, nach der alles funktioniert in der Welt. Und diese Prinzipien sind sehr einfach, nämlich das kann man zusammenfassen mit dem Satz, was du leistest, das bist du. Ja? Du bist, was du tust. Das war das Prinzip im Götzendienst, das ist aber auch das Prinzip in unserer Wirtschaftswelt heute. Und manchmal ist das auch das Prinzip in der Gemeinde. Dass wir denken, jemand, der einen tollen Job hat, der hat automatisch in der Gemeinde auch was zu sagen. Oder man muss sich in der Gemeinde Dinge erarbeiten, man muss sich irgendwie hochdienen, damit man was zu sagen hat. Oder wir denken, ach, ich habe ja nichts zu sagen, ja, was bin ich denn schon in der Welt? Was ist, wenn du in der Welt keinen tollen Beruf hast, kein tolles Haus hast, kein tolles Auto hast? Dann bist du in der Welt niemand. Und manchmal machen wir in der Gemeinde das ähnlich. Manchmal denken wir dann, ja, in der Gemeinde, da musst du zeigen, was du kannst. Dann bist du wer. Das ist Leistungsprinzip. Das ist das, was wir in der Welt auch machen. Was ist, wenn man in der Welt krank ist? Was ist, wenn man in der Welt, wenn man das Gefühl hat, die anderen, die haben viel mehr Talente mitbekommen als ich? Nach den Augen der Welt ist man dann niemand. Aber das Problem ist, dass es in der Gemeinde nicht so ist. Bei Gott nicht so ist. Aber manchmal machen wir, dass es in der Gemeinde so ist. Und dann messen wir uns an den gleichen Dingen. Und dann denken wir, ja, ich habe ja wenig Talente und dann bin ich auch in der Gemeinde niemand. Und Paulus sagt, das ist wenn das Gleiche, dass wir uns nach Prinzipien der Welt richten. Dass wir plötzlich versuchen, die Welt hier wieder reinzuholen. Und Paulus sagt, das hat nichts hiermit zu tun. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Denn hier sind wir alle Söhne. Hier sind wir alle Erben. Und hier leben wir alle aus einer Vaterbeziehung zu Gott. Und das eigentlich Komische war bei den Galatern, dass sie sich zurückgewendet haben und diese Sachen wieder reingeholt haben. Und achten wir drauf, hier ist es egal, ob das biblische oder nicht biblische Dinge sind, die wir tun, ja? Bei den Galatern waren das jüdische Gesetze. Und diese jüdischen Gesetze, die sind immer noch Teil von Gottes Wort, haben wir gestern gelernt. Aber das war trotzdem ein Problem. Und Paulus vergleicht es mit rein weltlichen Elementen und Prinzipien des Götzendienstes. Es ist hier egal, ob wir ein Gesetz aufstellen, was ein nicht biblisches Prinzip ist, was wir aber alle in der Gemeinde kennen, nämlich tu das nicht oder tu das nicht, verhalte dich bloß nicht so oder so, oder ob wir ganz biblische Aussagen zu einem Gesetz machen, indem wir zum Beispiel sagen, wenn du morgens keine stille Zeit gemacht hast, ja, lass das Wort Christi reich unter euch wohnen, dann ist der Tag sowieso gelaufen, weil dann kann Gott nichts mehr mit dir anfangen. Das heißt natürlich nicht, dass das keinen Sinn macht, was Paulus sagt. Natürlich sollen wir das Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Aber merkt ihr, dass wir das überspannen können und zu einer Regel machen können, die eher ein Leistungsprinzip ist, obwohl es eine biblische Regel ist. Es kommt also darauf an, wie wir das auffassen, nicht was diese Regeln sind. Es kommt, wie wir am Anfang gesagt haben, auf unsere Herzenseinstellung an, aus der wir Dinge tun und aus der Einstellung, auf die wir auch Lasten auf andere legen. Es kann sein, dass wir wie die Pharisäer das tun und Lasten auf andere legen, selbst wenn wir die biblisch formulieren. Aber es kann auch sein, dass wir das aus einer richtigen Herzenseinstellung verkünden und andere ermutigen darin, in der Beziehung zu Gott immer enger zu leben und immer mehr zu wachsen. Okay, ich fasse das mal zusammen, was wir gesehen haben. Ich glaube, es wurde deutlich, dass die Frage nach Gesetz oder Evangelium heute für uns in der Praxis eine Frage nach der inneren Haltung ist. Und dass das Problem heute für uns häufig sein kann, dass wir Gesetzlichkeit leben. Ich jedenfalls kenne das Problem. Und die Frage ist, wie entgeht man dem? Und die Antwort, die Paulus, glaube ich, gibt, ist, dass er sagt, wir müssen das Evangelium kennen. Ich finde das unglaublich faszinierend, dass Paulus in der Situation beim Gemeindemittagessen sieht, obwohl ein lehrmäßiger Konsens herrscht in der Gemeinde, dass ein praktisches Problem mit dem Evangelium vorliegt. Wie hat Paulus das gemerkt, frage ich mich. Wie hat er das gemerkt als Einziger und die alle anderen haben es nicht gemerkt? Ich glaube, er hat es gemerkt, weil ihm das Evangelium so wichtig war. Weil ihm das Kreuz so wichtig war und das so zentral war, dass er die kleinste Abweichung auch in der Praxis gemerkt hat und gemerkt hat, hier ist keine Lappalie am Start. Hier machen wir etwas falsch. Und wenn wir das Evangelium so gut kennen, das wünsche ich mir, dass ich das so gut kenne, dass ich das wenigstens, sei es auch nur in meinem Leben früher merke, wo ich plötzlich gesetzlich werde. Und diese innere Haltung, das ist nichts, was ich an- oder ausschalte. Ja? Das ist nichts, was ich heute anschalte und dann habe ich es. Es ist auch nichts, was ich heute anschalte und dann bleibt es den ganzen Tag. Manchmal pendel ich an einem Tag mehrmals zwischen der richtigen und der falschen Haltung hin und her. Zwischen einer Haltung der Gesetzlichkeit und einer richtigen Haltung als Sohn. Das ist etwas, wo wir unser Herz immer neu prüfen müssen und was wahrscheinlich eine bleibende Herausforderung bleibt. Aber der Weg dahin, sagt Paulus, ist das Evangelium zu kennen, denn am Kreuz, da trennen sich die Wege. Ja, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und damit auch mein ganzes Streben nach Anerkennung, das habe ich alles am Kreuz schon aufgegeben, als ich gesagt habe, ich bin Sünder. Und gerade deshalb lebe jetzt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und in dieser Beziehung, da passiert plötzlich Veränderung. Und das schließt aus, dass ich selbstsüchtig lebe. Sonst könnte ich doch nicht sagen, ich hänge mit Christus sozusagen immer noch am Kreuz mit meinem alten Leben. Dann könnte ich doch nicht sagen, Christus ist es, der in mir lebt. Aber eben, das ist nichts, was ich versuche, nach dem Leistungsprinzip zu erreichen, sondern es ist eben, ja, wie manches formulieren, das Geheimnis des Kreuzes. Und das wünsche ich mir, dass ich das immer mehr entdecke und ich merke, dass ich das so oft vergesse, obwohl ich es vom Kopf weiß. Aber manchmal fehlen eben diese 20 Zentimeter zwischen Kopf und Herz, die das einfach runterrutschen muss. Und vielleicht kennt ihr das Problem auch. Und ich wünsche uns, dass uns das immer neu groß wird, dieses Evangelium, und dass wir sehen, dass das auch für die Gemeinde unter uns Geschwistern eine ganz große Relevanz und Bedeutung hat.